Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Unsicheres Wimbledon. Wir haben zwei Auslosungen, die durchaus Überraschungspotenzial bieten. Es gibt Fragezeichen rund um Andy Murray, es gibt Fragezeichen rund um Novak Djokovic und Iga Świątek hat sich wohl ein leichteres Draw gewünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Wieder mit der Auslosungsvorschau. Es ist unsere 50. oder 52. oder 53. ist auch egal. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich musste jetzt mal gerade einmal etwas emotional werden, weil ich war ja schon mal als Fan hier 2005. Ich habe darüber ja häufig schon erzählt. Aber dieser ganze Quatsch, dass ich mich für Tennis interessiere und dass ich Tennis gerne schaue und dass ich nach wie vor ja auch Tennis-Fan bin, der hat ja angefangen am 7. Juli 1985, damals mit Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg. Und als ich gestern hier auf die Anlage kam und so durchschritt, und es hat sich komplett geändert in den letzten 20 Jahren, das muss man dann ja auch dazu sagen, aber da hat mich schon eine ziemliche Glückswelle mitgerissen. Und so, als ich dann auf Platz 18 war und das Medienzentrum ist direkt neben Platz 18, wo ich 2005 Alexander Popp gegen Wayne Arthurs gesehen habe, was nicht in die Geschichte eingehen wird, aber für mich halt sehr nachhaltige Erinnerungen bringt, da habe ich etwas scheel gegrinst.
Ja, ist schon majestätisch, ne? Die ganze Anlage. Und vor allem, sie wird ja auch immer verbessert.
Ja, die bei den Presseplätzen lassen sie noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber so die Anlage an sich, die wird immer verbessert und es ist wunderschön hier. Und gestern war super Wetter. Ich war ja gestern dann auch bei der Qualifikation draußen in Roehampton, womit man im Shuttle dann hingebracht wird und so weiter. Und deswegen konnte ich das alles gar nicht nachvollziehen, was du damals 2017 in deinem Artikel fürs Tennismagazin über die Qualifikation geschrieben hast. Ich habe einen anderen Blick darauf gehabt gestern, aber alles das, was ich gestern und jetzt auch schon heute hier mitbekommen habe, es war fantastisch. Das muss ich einfach so sagen.
Ja, also ich bin ja nicht der größte Rasentennis-Fan, aber für mich ist es immer noch das Turnier. Also da kommt auch gar nichts ran. Und das Schöne ist ja, man erlebt es immer in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Du bist jetzt ja da, wo quasi niemand auf der Anlage ist, außer ein paar Leute vom Club, ein paar Spieler, Spielerinnen, ein paar Journalisten, Journalistinnen. Nächste Woche wird es dann teilweise extrem voll werden und trotzdem am Abend ist es dann wieder komplett leer. Es ist wirklich wie eine kleine Stadt. Kleine Stadt in einer kleinen Stadt drin, weil eigentlich ist es ja eher in diesem Wimbledon Village drin als in Wimbledon selbst. Und von daher, ja, da kann man ganz gut leben für die nächsten zwei Wochen, würde ich sagen.
Ich werde es tun und wir werden natürlich hier berichten, so täglich wie möglich werden wir Podcasts machen. Philipp und ich haben schon abgesprochen, an 10 von 14 Tagen können wir zusammen die Podcasts machen. An 4 weiteren Tagen werde ich mir hier dann Podcast-Gäste suchen und dann hoffen wir euch so umfassend wie möglich über dieses Turnier zu informieren. Wir wissen, dass noch ein anderes Sportevent hier im Moment stattfindet in den nächsten zwei Wochen und dass auch hier, dass auch in Deutschland da viel Interesse dort besteht. Aber wir wollen euch natürlich über Wimbledon informieren. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Und jetzt schon mal der Hinweis hier vor dem Podcast, wenn ihr uns dann auch finanziell unterstützen wollt, wenn ihr sagt, Mensch, das ist ein ziemlicher Aufwand, den ihr treibt, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Sind die Sachen möglich? Und die Links dazu gibt es in den Shownotes. Aber wir wollen uns um Tennis kümmern und um das Turnier, was jetzt ansteht und um die Frauenauslosung. Und die hat für Iga Świątek.
Aber ganz kurz, bevor du da anfängst, wie war die Auslosung? Weil, das habe ich dir auch gerade erzählt, ich habe die nie mitgemacht. Das ist der einzige Teil von Wimbledon, den ich wirklich nicht kenne. Manche haben es vielleicht schon mal im Wimbledon-Radio gehört, wo man dieses Rascheln hört, weil sie aus irgendetwas die Lose rausziehen. Also gib uns mal kurz so ein bisschen einen Eindruck, wie das ist.
Heute gab es auch einen Livestream. Es ist tatsächlich so, im großen Medienraum ist die Auslosung, wird hier durchgeführt und da ist kein Schnickschnack. Es gibt 30 Sekunden Vorspann, also so ein kleines Video und dann streitet die Oberschiedsrichterin sofort zur Tat und sagt, hier, das ist die Frauenauslosung, erst losen wir aus die an 3 und 4 gesetzten und dann geht es so weiter. Und da gibt es keinerlei Heckmeck. Die Kugeln werden aus einem Säckchen gezogen, das so ein bisschen an die Kollekte erinnert in der Kirche. Und da gab es heute den ein oder anderen Zwischenfall, als eine Spielerin, ich glaube es war Beatrice Haddad-Meyer, sie wurde gezogen und dann wurde das Bild von Mira Andreeva gezeichnet. Das gab dann so ein kleines bisschen Hässel und da war die Oberschiedsrichterin auch nicht amused, als da nochmal zwischendurch nicht neu gelost werden musste, aber wo es dann Abspracheprobleme gab. Aber ansonsten wird das knallhart durchgezogen und es gibt keinerlei Lächeln. Zwischendurch gibt es ein kleines Stöhnen im Publikum, weil es eine lustige Begegnung gegeben hatte und alle haben darauf gewartet, gegen wen Andy Murray gezogen wird. Alle haben darauf gewartet, wer Naomi Osaka kriegt und so. Aber ansonsten ist das wirklich komplett durchgetaktet. Ja, hat großen Spaß gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Säckchen gibt es wahrscheinlich seit 1883. Oder
wahrscheinlich, ja.
Wird wie im Königshaus halt in so einem Tresor aufbewahrt
für den Rest des Jahres. Es wurde damals auch von Queen Mom eingeführt wahrscheinlich oder so, als sie 18 wurde. Ja, auf jeden Fall, das war eine sehr, sehr spaßige Auslosung. Und sie hat sehr viele extrem gute Matches hervorgebracht.
Jetzt, ja, aber ich finde, auch das kann man dann sagen, schon ganz schön unausgeglichen bei Herren wie bei Damen. Ja. Es startet extrem stark und nach unten hin verliert es sich beides mal so ein bisschen.
Und Novak Djokovic, der gedacht hat, Mensch, sage ich jetzt ab oder sage ich nicht ab, wird sich denken, Mensch, ich habe ja noch eine Woche Ruhe. Aber darüber sprechen wir dann später noch. Jetzt sprechen wir allerdings erstmal über Iga Świątek. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Sofia Kenin, die Australian Open-Siegerin 2020. Zweite Runde könnte Petra Martic warten oder Lokalmatadorin Fran Jones. Und in der dritten Runde Katrina Siniakova, Angelique Kerber oder Julia Putintseva. Das ist für Iga Świątek von Anfang an höchste Obacht geboten hier in dieser Auslosung. Und es ist, wir müssen es nochmal sagen, es ist nicht das gleiche wie der Sandplatz für Iga Świątek, die auch überhaupt keine Vorbereitung auf diesem Rasen hat.
Ja, also es hätten eigentlich nur noch Andreescu und Osaka gefehlt. Ja. Ansonsten wirklich alles abbekommen, was für sie schwierig ist. Du hast schon gesagt, sie ist keine Rasenspielerin, obwohl sie hier mal den Juniorinnenwettbewerb gewonnen hat. Aber das, was sie auf dem Sand so gut macht, wo sie halt in der Lage ist, den Ball wirklich auf extrem beeindruckende Art und Weise zu verteilen, ihre Athletik zu nutzen, das wird ein bisschen eingedämmt auf dem Rasen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie hat ihr Surf in diesem Jahr auf jeden Fall verbessert. Das kann natürlich nur helfen auf dem Rasen. Allerdings wird sie einen ganz schönen Kaltstart hinlegen. Und ich frage mich immer noch, was denkt sie in ihrem Kopf? Denkt sie, naja, jetzt habe ich wirklich, was sind 17, 18, 19 Matches in Folge gewonnen, das nutze ich jetzt und hole mir den Wimbledon-Titel? Oder schielt sie schon in Richtung Olympia? Ihre einzige Chance auf Sand, einen Olympiatitel zu gewinnen, da können wir uns jetzt schon absolut sicher sein. Von daher mal gucken, was bei ihr die Priorität ist. Sie hat eine schwierige Gegnerin, wirklich schwierige Gegnerin zum Anfang erwischt mit Kenin, die hier letztes Jahr Goff rausgenommen hat, die jetzt allerdings seit Wochen nicht so richtig in Form ist, die allerdings flach spielen kann, die diese Abkürzung auf dem Court findet, die Druck auf Świąteks zweiten Aufschlag ausüben kann. Ich vermute, Świątek kommt da durch. Trotzdem, das ist schon sicherlich eins der Top 5 unangenehmen Lose gewesen, was da möglich war.
Petra Martic in der zweiten Runde, glaube ich, dass es dann eher noch, oder Fran Jones, glaube ich, dass es wirklich eine machbare Geschichte ist, natürlich für Iga Świątek, aber dritte Runde.
Ja, gab es auch im letzten Jahr, da hat das Świątek irgendwie 6-2, 7-6 gewonnen, das würde ich dann auch erwarten.
Und dritte Runde wird es dann allerdings wirklich schwierig. Angelique Kerber gegen Julia Putintseva. Angelique Kerber hatte zwei unangenehme Gegnerinnen in ihren beiden Vorbereitungsturnieren in Berlin und Bad Homburg. Diana Schneider und, wen hat sie noch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden
Siniakova,
meine ich. Siniakova, genau. Und Julia Putintseva.
Nee, Moskova.
Noskova, Entschuldigung, ja. Und Julia Putintseva hat gute Rasenergebnisse. Trotzdem glaube ich, dass Angelique Kerber nicht unzufrieden sein muss mit ihrer Auslosung.
Ja, also lustigerweise sind die beiden das erst mal 2010 aufeinander getroffen. Also auch Putintseva ist gar nicht mehr ganz so jung, wie man vielleicht denken würde. Wir hatten über Putintseva gesprochen, weil sie dieses eher schwächer besetzte Rasenturnier in Birmingham für sich entschieden hat. Und was macht sie aus? Sie hat einfach eine extrem gute Beinarbeit. Das heißt, sie wird auch gegen Kerber viel zurückbekommen. Sie wird viel mit Topspin spielen, viel das Tempo variieren. Aber ich vermute auch, dass Kerber sich da normalerweise durchsetzen würde. Nur hat Kerber dann danach eben eine durchaus schwere zweite Runde, wenn sie durch das Match durchgeht.
Da nämlich Katerina Siniakova, Marina Stakusic könnte es auch sein. Die hatte sich gestern zum ersten Mal für Wimbledon qualifiziert, beziehungsweise zum ersten Mal für einen Grand Slam und hat sich hier durchgebissen durch die Qualifikation. Also Siniakova, dritte Runde oder Kerber oder Putintseva für Iga Świątek wird es nicht leichter. Und vor allen Dingen wird es auch im weiteren Verlauf nicht leichter, weil im Achtelfinale, da haben wir hier eine Sektion, die wirklich auch stark ist. Caroline Garcia gegen Anna Blinkova muss auch sofort auf der Hut sein. Dann haben wir Anastasia Potapova, die nicht schlecht gespielt hat in den letzten Wochen und Monaten. Dann haben wir Ayla Tomljanovic gegen Jelena Ostapenko, eins der Highlights der ersten Runde.
Ja, und Ostapenko gilt als Jahren sehr gefährlich hier in Wimbledon, stand einmal im Viertelfinale, war damals auch die im Halbfinale war damals die Kerber-Gegnerin,
genau.
Bei deren Sieg 2016.
2018 bitte.
2018. 16 waren die Australian Open, stimmt. Ja. Und Tomjanovic eben auch schon zweimal hier im Viertelfinale gestanden. Und das ist halt, ich finde, komplett offene Geschichte. Ostapenko ist irgendwie so ein bisschen außer Tritt geraten seit dem Jahresanfang, wo es ja so richtig gut für sie lief. Tomjanovic hat so auch diese straighte, geradlinige Power, um mit ihr umzugehen. Also für mich ist das eine 50-50-Geschichte. Und trotzdem, danach könnte es ja nicht einfach werden. Dodin in der zweiten Runde ist eben auch eine, die einen Rasen gerne hat. Und dann, hast du schon angesprochen, 4 mögliche Gegner in der dritten Runde. Also dieses erste Achtel ist extrem stark besetzt. Swiatek ist hier schon die Favoritin, aber ich würde sagen, da sind 5 bis 7 potenzielle Stolpersteine drin.
Ostapenko, Tomljanovic, 4-mal gegeneinander gespielt, 2-mal davon auf Rasen. 2021 in Wimbledon hier auch. Damals gewann Tomljanovic in 3 Sätzen. Das war eine ganz knappe Geschichte. Dann hat Ostapenko in Eastbourne ein Jahr später den Spieß umgedreht. Und ich erwarte nicht weniger bei diesem Match hier am Dienstag wird es das geben, weil Markéta Vondroušová am Dienstag den Center Court eröffnen wird. Ich erwarte nicht weniger als ein Highlight-Duell zwischen Ayla Tomljanovic und Jelena Ostapenko. Wenn wir auf Iga Świąteks weiteren Weg gehen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass hier auch noch Danielle Collins zum Beispiel dabei ist. Die trifft auf Clara Tauson in der ersten Runde. Und wir haben Beatrice Haddad-Meyer, die auf Magdalena Frech in der ersten Runde treffen wird. Wir haben dort auch Lauren Davis, die dauerverletzte Rasenspezialistin, muss man dann auch sagen. Die ist auf Rasen immer für ein gutes Ergebnis gut. Ich weiß noch, 2019, glaube ich, hat sie Angelique Kerber oder 2021 hat sie Angelique Kerber besiegt in der zweiten Runde damals und ist auf Rasen wirklich immer noch gefährlich. Aber Danielle Collins, da bin ich sehr gespannt auf deren Rasenperformance, weil da erwarte ich nicht ganz so viel. Du?
Nein, ich hatte nachgeschaut, Collins und Tauson zusammen, glaube ich, 8-17 oder so auf Rasen in ihrer Karriere. Also 2, denen das nicht so richtig liegt. Und Collins haben wir auch nicht mehr gesehen seit den French Open. Ich glaube, die hat Rasen eigentlich auch schon abgehakt. Die hat hier meiner Meinung nach keine Chance, das Turnier zu gewinnen, wird sich aber selber und vielleicht auch zu Recht was bei den US Open ausrechnen. Wie gesagt, Tauson ist auch keine für den Rasen. Also hier würde ich in dem Teil der Auslosung schon Haddad-Meyer als die Favoritin sehen. Die hatte ja damals vor 2 Jahren den Durchbruch auf dem Rasen, wo sie 2 Turniere hintereinander gewonnen hat, dann 2 erste Runden in Wimbledon raus ist, aber das war eher Erschöpfung und bei der würde ich trotz der eher mauen Form in den letzten Monaten denken, dass die sich das hier anguckt und sagt, ja, Davis in der zweiten Runde ist unangenehm, wer auch immer wirklich von da kommt, Collins, Tauson, Galfi, aber eigentlich sollte sie, und so wird sie auch drauf schauen, hier die Favoritin sein.
Fürs Achtelfinale und im Achtelfinale könnte dann eine absolute Veteranin oder vielleicht auch Grand-Slam-Siegerin auf sie warten. Barbora Krejčíková trifft auf Veronika Kudermetova im Duell der 2 Topspielerinnen mit wahrscheinlich der schlechtesten Form derzeit. Sowohl Veronika Kudermetova als auch Barbora Krejčíková kriegen momentan kein Bein an die Erde. Katie Wolinetz ist da dort, die hat sich auch durch die Quali durchgespielt, trifft auf Maria Lourdes Carley. Und dann haben wir Markéta Vondroušová, die am Dienstag den Center Court eröffnen wird. Für alle die denken, warum sprecht ihr über Markéta Vondroušová? Ja, die hat letztes Jahr dieses Turnier hier gewonnen und man mag gar nicht mehr so richtig dran denken. Jessica Buzas-Manero ist ihre Erstrundengegnerin. Zweite Runde dann eventuell Kristina Buxer oder Anna Bogdan. Krejčíková und Kudermetová, das wird das Krisenduell Nummer 1 werden.
Ja, und ich glaube, Kudermetová hat da in der Vergangenheit die Nase vorn gehabt in den direkten Duellen. Also die dürfte eigentlich auf dem Rasen hier die Favoritin sein, während Vondroušová dann, glaube ich, wiederum gut aussieht gegen Kudermetová. Und Vondroušová hatte jetzt echt das Pech mit der Verletzung in Berlin. Sie hatte da ja gegen Kalinskaya gespielt, lag da auch 5-3 im ersten Satz vorne, hat gut gespielt, ist, glaube ich, jetzt können wir festhalten, eine Top-10-Spielerin auf dem Rasen. Nur wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie es um sie gestellt ist. Und trotzdem, wenn ich sie wäre, ich glaube, ich würde hier antreten, einfach alleine schon den Center Court zu öffnen. Das ist wahrscheinlich wirklich eine Chance, die es einmal im Leben gibt, es sei denn, sie gewinnt es nochmal. Und daher denke ich, wir sehen sie. Wenn sie Normalform hat, dann geht sie für mich hier auch bis ins Achtelfinale mindestens durch. Nur, ich glaube, es gibt 20% Chance, dass sie nicht antritt und es gibt nochmal 30%, dass sie nicht fit genug ist und schon sofort rausgeht gegen eine Bogdan oder dann doch in der dritten Runde gegen eine Kudermetova oder so.
Ich sehe Kudermetova noch nicht in der dritten Runde, aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Am Ende ist es Katie Wollinetz, die hier durchgeht durch diesen Teil des Draws, aber es sieht alles sehr, sehr prominent aus und es wird gar nicht weniger prominent, weil auch Elena Rybakina hat hier durchaus schon ordentlich gespielt. Die Siegerin von 2022 trifft auf Elena Gabriela Ruse in der ersten Runde. Laura Siegemund wird in ihrer ersten Runde auf Katharina Beindl aus der Ukraine treffen und dann haben wir Leyla Fernandes gegen Lucia Bronzetti und Alicia Parks gegen Caroline Wozniacki. Alicia Parks hat zwischen Februar und Juni quasi gar kein Match gewonnen. Dann hat sie allerdings auf dem Rasen, erst in Gaiba hat sie gewonnen und dann ist sie hier in drei Spielen sowas von durchgecruised, wie das heiße Messer durch die Butter bei der Quali hier. Und sollte Caroline Wozniacki hier einen ziemlich guten Kampf anbieten, vor allen Dingen, weil Wozniacki und Rasen jetzt auch nicht unbedingt die Liebesbeziehung ist.
Ja, und ich glaube, Parks ist sogar in Gaiba auch als Qualifikantin durchgekommen.
Ja, genau, die hat 10 Matches in Folge jetzt auf Rasen gewonnen.
Ja, und die hat natürlich ein sehr starkes Surf. Die hat ein explosives Spiel. Wozniacki krebst jetzt seit Wochen eigentlich nur noch irgendwie durch den Tenniszirkus. Ich bin gespannt, ob und wie lange das jetzt noch weitergehen wird, vor allem wenn sie ihre Punkte dann im Sommer verliert. Ich glaube, da ist Parks sogar die leichte Favoritin. Allerdings muss man dann sagen, Fernandes, die mögliche Zweitrundengegnerin, die ist im Moment in richtig guter Form. Also die könnte hier das Draw auch ein bisschen aufmischen.
Und Rybakina?
Tja, also gefühlt entweder gewinnt sie das Turnier oder zieht in der dritten Runde mit irgendeiner Krankheit wieder raus.
Genau,
das
hätte ich auch gesagt.
Böse, aber das ist halt irgendwie im Moment echt ein Ding bei ihr. Also es gibt ja immer wieder diese Long-Covid-Vermutungen, zu denen sie sich aber nicht äußert. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass sie seit der Sandplatzsaison letztes Jahr, oder ich glaube French Open war es ja, wo sie dann rausziehen musste, seitdem immer wieder aus Turnieren mit Krankheiten rausgeht, ohne das zu spezifizieren. Und wir erinnern uns an die French Open, sie will ja auch über diese Themen nicht reden. Und jetzt haben wir das in Berlin wieder gesehen. Sie ist eine Top-3-Spielerin auf dem Rasen. Ich finde es am Moment wirklich schwer, ihr zu vertrauen, in Anführungszeichen, dahingehend, dass wir jetzt wissen, dass sie wirklich im Moment 7 Matches durchsteht.
Anna Kalinska, ja, von der wissen wir, dass sie in richtig guter Form ist und dass sie nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes im Moment ziemlich gute Laune hat. Die trifft auf Panna Udvardi in der ersten Runde, zweite Runde eventuell.
Außer wenn Jannik Sinner nach dem Match sagt, ja, sie stand ja heute auch im Finale und hat leider 5 Matchbälle vergeben. Hat sie es mitbekommen in Halle, hat er einfach mal so rumerzählt. Hat sich bestimmt drüber gefreut, dass er das nochmal allen erzählt hat.
Ja, da kannst du von ihm noch ein bisschen was lernen, hat er vielleicht dann im Unterton dann auch noch preisgegeben. Ja, trotzdem hat sie gute Laune im Moment auch auf, beziehungsweise abseits des Platzes. Anna Kalinska ja trifft auf Panna Udvardi, zweite Runde eventuell Marie Buskova und dritte Runde könnte dann Ludmila Samsonova warten. Die trifft auf Rebecca Masarova in der ersten Runde und hat in der zweiten Runde entweder Elina Avanessian, die in Paris so gut gespielt hat, oder Angelina Kalinina, die seit ein paar Wochen, Monaten auch nicht so richtig ein Bein an die Erde bekommt. Samsonova gegen Kalinska, ja, dritte Runde, das würde ich mir wohl anschauen wollen. Beide wirklich exzellente Rasenspielerinnen, wie wir gemerkt haben.
Ja, aber Buskova nicht vergessen. Letzten beiden Jahre ja Achtelfinale und Viertelfinale. Und nur gegen Jabeur und, ich glaube, von Druschowa verloren. Mhm. Also, die ist richtig gut auf dem Rasen. Hat jetzt zwar auch eher eine maue Form, aber das ist möglich, dass sie hier am Ende irgendwie durchkommt. Und trotzdem, Favoritin sind Samsonova und Kalinskaya. Samsonova, die ja immer ein bisschen braucht, um in die Saison reinzukommen, hat jetzt anscheinend Betriebstemperatur wieder gefunden. Liegt, glaube ich, im Direktduell ziemlich klar vorne gegen Kalinskaya. Ist für mich hier auch die leichte Favoritin. Und, wir erinnern uns, hat ja auch eine sehr gute Bilanz gegen Rybakina. Nur einmal, glaube ich, gegen die verloren und 5-mal gewonnen, 6-mal gewonnen, irgendwie sowas. Also, der liegen hier eigentlich die Duelle.
Samsonova und Kalinskaya könnten in der dritten Runde aufeinandertreffen. Ons Jabeur hat, glaube ich, auch eine schwierige Auslosung. Moyuka Uchijima, das sollte noch nicht das große Problem für Jabeur sein. Aber zweite Runde Robin Montgomery, die sich hier pudelwohl fühlt auf dem Rasen. Dritte Runde dann entweder Elina Svitolina, Magdalinette, Julie Niemeyer oder Viktoria Golubic. Bei Viktoria Golubic wissen wir, wenn sie eins kann, dann ist es Rasentennis.
Ja, und wirklich. Also man denkt es ja schon bei Niemeyer und auch zu Recht, aber Golubic kann es halt noch mehr.
Ja.
Du weißt, dass seit Jahren sichert die sich quasi ihre Top-70-Position durch.
4 Wochen Rasentennis.
Ja, und ist ja jetzt in diesem Jahr schon wieder so. Und die, glaube ich, hat auch genau das Spiel, um Niemeyer zu entnerven. Mit dem Slice, in dem sie den Court breit macht, die verteidigt richtig gut. Also ich sehe da Golubic als leichte Favoritin. Und danach dann zweite Runde gegen Svitolina, die so ein bisschen blass geblieben ist seit dem beeindruckenden Sommer letzten Jahres, die anscheinend auch Verletzungen mit sich schleppt, die trotzdem natürlich die Beinarbeit hat, um auf dem Rasen was zu reißen.
Und dann haben wir noch den unteren Teil, Katie Bolter, hier an 32 gesetzt. Um die wird es eine ganze Menge Hype geben, auch wenn der natürlich bei Jack Draper und bei Andy Murray noch ein bisschen mehr sein wird. Die trifft auf Tatjana Maria in der ersten Runde. Schwieriges Los für sie. Tatjana Maria hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auf Rasen spielen kann. Aber wenn sie verliert, dann meistens wirklich sehr, sehr klar. Zweite Runde Harriet Dart und dritte Runde Jessica Pegula. Jessica Pegula, die so fantastisch gespielt hat in Berlin, trifft auf Aisling Kruger in der ersten Runde. Ich traue Jessica Pegula noch nicht so richtig über den Weg, was den Rasen angeht. Du?
Naja, gefühlt hat sie hier bessere Chancen, wirklich mal was Großes zu reißen, weil hier eben eine Świątek nicht über allem thront und oder eine Sabalenka, wie zum Beispiel bei den Australian Open. Auf der anderen Seite ist schon eine schwierige Auslosung. Tomova haben wir jetzt gerade in der Vorbereitung gesehen, die ist gut. Bolter hat, glaube ich, am Anfang des Jahres beim United Cup gegen Pegula gewonnen. Dann hätten wir Jabeur, die ich auf dem Rasen schon vorne sehen würde. Also auch schon echt eine unangenehme Auslosung für Pegula.
Und wer kommt ins Halbfinale? Ich tue mich nach wie vor aus dem ersten Viertel so schwer, meine Halbfinalistin auszuwählen. Ich bin mir relativ sicher, dass Iga Świątek, dass wir sie nicht im Halbfinale sehen werden. Aber ich wüsste es im Moment auch nicht, wer aus dem ersten Viertel ins Halbfinale kommen soll. Aus dem zweiten Viertel habe ich Ons Jabeur. Wen hast du?
Also ich habe oben im Viertelfinale Świątek gegen Wondrushva, unten Samsonova gegen Jabeur und habe das Halbfinale Świątek gegen Jabeur.
Nee, Iga Świątek wird nicht das Halbfinale erreichen, da lege ich mich jetzt fest. Und also aus dem Mangel an Alternativen sage ich jetzt, dass Beatrice Haddad-Meyer das Halbfinale erreichen wird, gegen Ons Jabeur und dort verlieren wird.
Ist definitiv möglich.
Ja, aber der Tipp ist auf so wackeligen Beinen bei mir, steht auf so tönernen Füßen. Also das erste Viertel ist wirklich hochinteressant und die obere Hälfte bei den Frauen wird am Dienstag gespielt, die untere Hälfte bei den Frauen am Montag. Und um die untere Hälfte, da kümmern wir uns gleich hier bei Chip and Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf Wimbledon 2024.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Die untere Hälfte bei den Frauen wird eingerahmt von Qingwen Zhang und der an 2 gesetzten Coco Gauff. Coco Gauff, ich glaube zum ersten Mal an 2 gesetzt, oder? War sie schon in Paris an 2 gesetzt? Ich meine nicht.
Nee, da hat sie durch die Niederlage von Sabalenka die dann überholt.
Ja. Qingwen Zhang trifft auf Lulu Sun in der ersten Runde. Lulu Sun, eine neuseeländische Qualifikantin hier, hat sich durchgesetzt. Zweite Runde könnte Alison van Oetwank oder Julia Starodubtseva warten. Und in der dritten Runde dann Anastasia Pavlyuchenkova, die allerdings in der ersten Runde auf Taylor Townsend treffen wird. Und dann haben wir auch noch Lin Zhu, die auf Irina Camelia Begu treffen wird. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir die Achtelfinalistin Irina Camelia Begu präsentieren dürften, weil das macht sie einfach. Das macht sie ihre gesamte Karriere schon.
Ja, ich würde sagen, das ist der schwächste Teil der ganzen Auslosung. Mhm. Also Zhang ist nicht gut auf dem Rasen. Van Oetwank ist die Einzige, die wirklich naja, konstante Leistung zumindest auf dem Rasen gebracht hat. Begu gegen Zhu, ja, halte ich für eine relativ offene Sache. Pavlyuchenkova ist komplett außer Form. Townsend ist keine gute Rasenspielerin. Also sagen wir so, ich glaube, keine der acht Spielerinnen wird hier am Ende für den Titel irgendeine Relevanz spielen. Und ich bin sehr gespannt, wer da irgendwie durchkrebst bis in die vierte Runde.
Aber eine von diesen acht Spielerinnen wird ins Achtelfinale kommen. Das ist das, was wir auf jeden Fall sagen können. Und ja, wir wissen es
zu. Aber wenn wir dann zum Beispiel nur zwei Zeilen weiter gucken, da treffen Alexandrova und Raducanu aufeinander. Die wären beide die ganz klaren Favoritinnen.
Ja, hundertprozentig. Und das ist ein ganz unangenehmes Duell für beide, für sowohl Alexandrova als auch Raducanu. Und da sehe ich momentan auf einem ganz großen Platz, auf Platz 1 gehe ich mal davon aus, dass Emma Raducanu dort spielen wird, gegen Ekaterina Alexandrova. Und Alexandrova raubt Emma Raducanu am Ende den Nerv und gewinnt in drei Sätzen.
Möglich. Ich meine, sie ist ja wirklich eine Rasenexpertin. Ja. Man muss allerdings sagen, sie hat in Wimbledon natürlich noch nicht ganz groß was gerissen. Raducanu, finde ich, weiß noch nicht, ob sich die Entscheidung, die French Open nicht zu spielen, schon bezahlt gemacht hat, aber sie ist in guter Form, sieht sehr stabil auf der Vorhand aus, hat jetzt, meine ich, unter der Woche zum ersten Mal Top-10-Spielerin besiegt in Form von Pegula. Hat ein bisschen gedauert, aber hat sie geschafft. Alexandrova ist die Favoritin, aber ich kann mir vorstellen, dass Raducanu irgendwann doch nochmal die Welle findet innerhalb der nächsten 12 Monate.
Ich hätte kein Problem damit, wenn sie das hier findet, weil das würde natürlich der Stimmung einen großen Boost geben und ich wäre wirklich, wirklich interessiert daran, weil die englische Nationalmannschaft macht im Moment nicht so richtig Spaß hier, was man so liest und hört und sieht. Und wenn da Emma Raducanu und zum Beispiel Jack Draper auf der anderen Seite für gute Geschichten sorgen würden, ich glaube, dann würde hier ein extremer Hype entstehen.
Na, das Spannende ist ja auch, es gibt ja durchaus mittlerweile ein paar relevante britische Spielerinnen. Ich weiß nicht, ob und wie gut die sich verstehen. Zum Beispiel, glaube ich, Bolter und Dart, über die wir gerade gesprochen haben, ich glaube, die können nicht miteinander. Die würden hier in der zweiten Runde aufeinandertreffen. Ich glaube, sind auch nicht alle ganz glücklich, dass Raducanu ihnen aus dem Nichts und wirklich absolut den Rang abgelaufen hat. Also da ist durchaus, glaube ich, ein bisschen Feuer drin.
Ach, herrlich. Also sowas wollen wir ja haben. Ne? Elise Mertens, eigentlich auch eine Spielerin, die auf dem Rasen reüssieren dürfte, aber Naohi Bino steht ihr im Weg und ihre Form steht ihr im Moment im Weg. Und dann haben wir Maria Sakkari, die chronisch bei Grand Slams Probleme hat, chronisch natürlich auch auf dem Rasen Probleme hat, trifft auf McCartney Kessler. Es hätte schlimmer kommen können für sie. Zweite Runde Arantxa Rus oder Yu Yuan. Ich traue Maria Sakkari trotzdem nicht über den Weg. Also da habe ich Ekaterina Alexandrova oder Raducanu, je nachdem, wer sich aus diesem Match in die zweite Runde beamt, der ist für mich die klare Favoritin, hier ins Achtelfinale zu kommen.
Ja, hinter dir sitzt ja unsere griechische Freundin, die, meine ich, letzte Woche auch die exklusive News hatte, dass sie David DeWitt vor die Tür gesetzt hat, die gute Sakkari. Und jetzt war es schon wieder, 4-5 Matches in Folge verloren hat. Wäre nicht überrascht, wenn es jetzt das 5. oder 6. wäre. Klar, irgendwann muss er nochmal kommen, der Durchbruch von dem Grand Slam, aber bin mir nicht sicher, ob es hier der Fall sein wird.
Nein, ich glaube es auch nicht. Aber McCartney Kessler ist eine sehr große Spielerin. Ich glaube, die wird Probleme haben hier auf dem Rasen, auch wenn sie sich qualifiziert hat in Roehampton, aber trotzdem glaube ich dann noch nicht so rund dran. Daria Kasatkina, eine traditionell gute Rasenspielerin, trifft auf Zhang Zhuai. Und Zhang Zhuai hat seit Februar 23 kein einziges Einzel mehr gewonnen. Sie hatte 20 Matches in Folge gewonnen. Das Rekord in der WTA. Es wird wohl das 21. Match geben, wo sie verliert. Zweite Runde für Daria Kasatkina, Tamara Korpac oder Lili Miyazaki aus Großbritannien, eine Wildcard-Inhaberin. Und dritte Runde. Und da haben wir zwei wirklich interessante Duelle. Mira Andreeva gegen Brenda Khruvietova.
Weißt du, wie alt die zusammen sind?
35?
34.
34, ja.
Könnte fast deine Kinder sein, ne? Also zusammen.
Zusammen, vielen Dank auch. Und dann haben wir noch, ja, damit brach dieser Podcast ab und sie waren beide nie mehr.
Dude.
Ja, genau. Und dann haben wir noch das Duell Paula Badosa gegen Karolina Muchova. Muchova nach langer Verletzung kommt wieder zurück, trifft auf Paula Badosa, die sich in ganz guter Form eigentlich gezeigt hat. Auf das Match freue ich mich. Vielleicht nicht das Hochklassigste, aber zwei Spielerinnen, denen man sehr gerne beim Tennisspielen zuschaut.
Ja, gab es hier auch schon mal. Ich meine, hat damals Muchova in einem Achtelfinale gewonnen, als sie hier ins Viertelfinale einzog. Und Muchova bei ihrem Comeback sah wohl ganz okay aus, hat dann allerdings wieder rausgezogen mit dem Handgelenk. Genau. Also Schwer zu sagen.
Aber sie hat gesagt, es wäre nur die Müdigkeit gewesen, nachdem sie lange nicht gespielt hat.
Das ist halt dann die Frage, wann taucht hier die Müdigkeit auf?
Ja.
Weil normalerweise, das ist die Art von Draw, die sie sich nimmt und dann in ein Halbfinale einzieht. Nur da ist natürlich die Frage, wie kann man ihr über den Weg trauen? Aber es ist natürlich schon, wir haben Korpatsch gegen Miyazaki, beides keine Heldinnen auf dem Rasen und direkt darunter Badosa gegen Murawa. So ist halt Auslosung, ne?
Ja, so sind die Auslosungen dann halt. Ne? Und Tamara Korpatsch versucht ihren Karriere-Grand Slam, was die zweiten Runden angeht, zu erfüllen, weil hier in Wimbledon war sie noch nicht in der zweiten Runde, bei allen anderen Grand Slams hat sie es geschafft. Mirandreva gegen Brenda Frovetova ist ein Duell, glaube die Frovetova-Schwestern haben Probleme momentan, das stagniert ein bisschen, aber ich habe noch nicht die Hoffnung in sie verloren, also dafür sind sie auch noch viel zu jung.
Ja, und Brenda hat meiner Meinung nach die Art von Powerspiel, wo sie schon was reißen kann. Allerdings, Andrea war einfach die Art, wie sie Matches kontrolliert, würde ich gegen eine etwas wildere Brenda Frovetova da schon vorne sehen. Spannend wäre zum Beispiel ein Duell gegen Kasatkina in der dritten Runde oder wenn Muchova fit genug ist gegen der zweiten Runde. Also auch dieses Achtel hat durchaus Topspielerinnen.
Diana Jastremska trifft auf Nadia Podorowska in der ersten Runde. Sollte nicht das Problem sein für Jastremska. Podorowska, eine Sandplatzspezialistin. Und dann haben wir Donna Vekic, die auf Ji Yuwang treffen wird. Und Arina Sabalenka gegen Emina Bektas. Ich glaube, dass Arina Sabalenka gegen Emina Bektas kaum Probleme haben wird. Aber dann zweite Runde. Ich gehe jetzt mal von Donna Vekic aus, wobei ich Ji Yuwang auch noch nicht so richtig da rausnehmen will aus der Gleichung. Und dritte Runde Diana Jastremska. Bei Arina Sabalenka bin ich so gespannt. Eigentlich hat sie doch das Spiel für den Rasen, diese Power, die sie generieren kann. Andererseits hat man das Gefühl, sie braucht ein bisschen langsameren Boden. Ich sehe sie gerade trainieren auf dem Court 1 mit Ons Jabeur. Eigentlich müsste sie doch das Spiel haben, um hier weit zu kommen.
Ja, ich meine, Vekic ist echt ein Stolperstein.
Ja, ja, total.
Direktes Duell gegeneinander. Ich glaube, sie ist nämlich die Angstgegnerin von Sabalenka. 6-2 für Vekic.
Oh, ja.
Die ja einfach die Power von Sabalenka nehmen kann und die dann quasi einfach mal die Linien entlang schicken kann oder super flach machen kann. Also das halte ich, wenn Vekic fit genug ist, für ein super problematisches Matchup für Sabalenka. Muchova wäre, glaube ich, auch schwer. Ich halte hier viel für möglich. Vom Titel sogar souverän rausgespielt bis hin zu einer Zweitrunden-Niederlage gegen Vekic.
Ja, Donna Vekic ist wirklich eine sehr talentierte Rasenspielerin und da werden wir darauf achten müssen, wie das dann vor sich gehen wird. Jasmine Paolini, von der wissen wir noch nicht so richtig, wie sie auf Rasen spielen wird. Die trifft auf Sara Sorribes-Tormo, von der wissen wir, dass sie, wenn sie antritt, 3 Stunden spielt. Das könnte ich mir auch vorstellen bei diesem Match. Grete Minnett trifft auf Heather Watson. Heather Watson, da haben die britischen Journalisten ja auch nochmal richtig hingehört. Die tritt meiner Wildcard an, trifft wie gesagt auf Grete Minnett. Und dann haben wir Bianca Andreescu, die auf Jacqueline Christian treffen wird. Und dann zweite Runde vielleicht Linda Noskova. Bianca Andreescu hätte ich eine etwas leichtere Auslosung etwas gegönnt, muss ich sagen.
Ja, und ich meine, sie hatte ja sehr gut in Zertogenbosch gespielt, auch beim French Open eigentlich, bis sie dann im dritten Satz so krass von Paolini abgeschossen worden ist. Würde mich nicht überraschen, wenn wir das hier in der dritten Runde auch nochmal sehen. Paolini ja jetzt in der Vorbereitung auf Rasen eigentlich auch wieder okay gewesen. Noskova, wie gesagt, irgendwann mal, ich sehe es noch nicht, ziemlich offener Teil, aber ich glaube fast, Paolini zieht das einfach durch.
Meinst du?
Ja, also ich würde sie jetzt eigentlich in jedem der möglichen Matchups hier in dem kleinen Teil der Auslosung vorne sehen.
Da bin ich wirklich gespannt, wie Paolini mit dem doch sehr schnellen Rasen Sand holt.
Aber ist sie, wo spielt sie gerade? Bad Homburg oder? Bad Homburg, ne?
Ja.
Das meine ich schon wieder im Halbfinale dort.
Also. Ja, ja, trotzdem. Ich stampf noch einmal kurz mit dem Fuß auf, trotzdem. Ne? Ich bin im Moment Linda Noskova-Fan, weil ich habe sie in Berlin gesehen und da hat sie mich wirklich überzeugt. Wenn sie den Ball trifft, wenn sie nicht zu viele Fehler macht.
Ist durchaus wichtig im Tennis, ne?
Ja. Da sprichst du was Wahres an. Marta Kostyuk trifft auf Rebecca Sramkova in der ersten Runde. Zweite Runde eventuell Peyton Stearns. Peyton Stearns, die hier in Bad Homburg diese Woche gespielt hat. Und dritte Runde Madison Keys. Und Madison Keys, wissen wir alle, dass sie ins Halbfinale kommen wird, muss an Martina Trevisan in der ersten Runde vorbei und dann an Marta Kostyuk in der dritten Runde und eventuell Paolini oder Noskova oder Andreescu im Achtelfinale. Madison Keys hat es auch schon mal leichter erwischt.
Ja, aber ich glaube jetzt die beiden nächsten Grand Slams ist die Chance, einzuholen für sie. Irgendwann wird die Spitze zu gut werden. Und sie war letztes Jahr an Sabalenka dran. Also da hatte sie ja, weiß der Geier, wie viele Chancen, das Halbfinale zu gewinnen. Und hat es eben nicht geschafft. Ich habe gedacht, dass sie danach einbrechen würde. Dann hat sie die ersten zwei Monate in diesem Jahr verpasst. Muss man aber sagen, seitdem hat sie sich gut verkauft. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob sie das Halbfinale gerade jetzt im dritten Satz verloren hat in Eastbourne oder nicht. Aber ich glaube, das wird am Ende keinen großen Unterschied machen. Und für mich ist das hier ihr Teil der Auslosung, wo sie sagen muss, da bin ich die Favoritin. Sie, meine ich, hat auch eine gute Bilanz gegen Paulini. Kostjuk traue ich auf dem Rasen nicht so viel zu. Also für mich ist sie hier die Favoritin in dem Teil der Auslosung.
Sie hat gerade verloren gegen Leila Fernandes in drei Sätzen.
Oh, erstaunlich übrigens von Fernandes. Ne? Eben ja auch eher eine Konterspielerin gewesen, aber glaube ich auch eine, die beim Aufschlag immer besser wird. Also vielleicht wird doch nochmal was aus der.
Finalistin News Open. Vielleicht wird nochmal was aus der. Naja, gut. Heute holen wir die richtigen Hot-Takes raus. Der nächste Teil der Auslosung strotzt nur so vor prominenten Namen. Viktoria Azarenka gegen Sloane Stephens in der ersten Runde. Fantastisches Duell. Karolina Pliskova gegen Diana Schneider. Ganz, ganz gefährliches Duell für Pliskova, meiner Meinung nach. Naomi Osaka trifft auf Diane Paris und Emma Navarro auf Wang Qiang. Da bin ich auch sehr gespannt, wer sich aus diesen acht Spielerinnen fürs Achtelfinale qualifiziert.
Ja, wahrscheinlich am Ende Navarro, aber wenn wir mal drauf gucken, Azarenka ja nie die ganz überragenden Resultate gehabt in Wimbledon.
Hat mir aber diese Woche gut gefallen jetzt.
Ja, ist ja auch super konstant, ist ja Top 10 im Race, also keine Frage. Stephens, die beiden haben ja schon häufig gegeneinander gespielt, wer sich erinnert, es gab ja mal dieses Halbfinale, glaube ich, mit viel Ärger bei den Australian Open vor 12 Jahren oder so.
Ja.
Schneider ist hier vielleicht wirklich so ein bisschen die potenzielle Überraschung. Ich glaube, die wird mal sehr gut werden auf dem Rasen, einfach weil die so flache Schläge hat, weil die Linkshänder drin ist. Also ich glaube, die zieht ja irgendwann mal in ein Halbfinale ein in den nächsten 10 Jahren oder so. Pliskova nach ihrem guten Frühling und dann, ja, nicht viel, hat sich jetzt wieder gefangen. Boah, ich halte es auch für total offen. Also schwer zu sagen, wer da durchkommt.
Ich habe hier auch Diana Schneider durchgehen sehen. Weil,
als Frage halt ist sie nach der Woche, die sie jetzt gerade hat, zu erschöpft. Ne?
Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Das ist die Montagsauslosung hier, die wir gerade besprechen, die untere Hälfte. Also sie wird am Montag spielen müssen. Und ja, wir werden es sehen gegen Karolina Pliskova am Montag. Ganz unten haben wir dann Sorana Kirstia, die auf Sonny Carter trifft aus Großbritannien. Eva Lüß, die sich gestern qualifiziert hat und auf Clara Burell treffen wird. Und dann haben wir Coco Gauff, die trifft in der ersten Runde auf Caroline Dollarhide. Ich bin gespannt. Coco Gauff ist eine Spielerin, die auf dem Rasen hier in Wimbledon quasi ihren Durchbruch hatte damals. Ich kann mich noch an das Match gegen Polona Herzog erinnern. Und ich halte sie für eine der Top-Favoritinnen hier. Ich meine, sie hat bis zur dritten Runde Ruhe. Ich glaube auch nicht, dass Sorana Kirstea ihr gefährlich werden sollte, auch wenn Sorana Kirstea immer mal wieder für so ein Wahnsinnsergebnis gut ist. Aber ab dem Achtelfinale wird sich Coco Gauff wirklich vorsehen müssen, meiner Meinung nach.
Ja, also Cocheretto könnte gefährlich sein, einfach weil die so flach spielen kann und das mag Gauff normalerweise in ihre Vorhand nicht. Kirstea ist aus meiner Sicht auch nicht in Form. Mal gucken, wer sich eben in diesem einen Teil, den wir gerade besprochen hatten, durchsetzt. Also sie ist so stabil in diesem Jahr, sie hat so viele Matches gewonnen, ohne da jetzt groß spektakulär zu spielen. Halt viel für möglich, dass sie in der zweiten Runde gegen Cocheretto rausgeht, aber auch, dass sie hier das Finale erreicht. Also das ist ja eben immer das Ding auf Rasen. Während wir mittlerweile gerade bei den Damen auf allen anderen Belegen ziemlich klar haben, wer die Favoritinnen sind, auf Rasen haben sie am Ende dann doch alle so wenig Erfahrung, genau wie die Spitzenherren, dass es schwer vorauszusagen ist. Aber ganz kurz, du hattest ja Lüß gestern nicht gegen irgendeine gesehen, sondern immer gegen Amanda Anisimova.
Ja.
Also kannst du ja auch einmal kurz in der Quali erzählen und einmal, wie Lüß gespielt hat, oder?
Also Quali war gestern, ich habe es ja in der Sportschau darüber geschrieben, Quali war wirklich ein Erlebnis und es ist ein Erlebnis und jeder, der die Möglichkeit mal hat, so eine Quali mitzumachen, der sollte das auf jeden Fall tun. Eva Lüß hat gestern gut gespielt gegen Amanda Anisimova. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Anisimova das gewinnen würde, weil sie einfach, wenn sie den Ball gut getroffen hat, dann war das meistens mit einem Winner verbunden. Aber Lüß hatte ab dem dritten Satz oder ab Ende des zweiten Satzes hatte sie beim Return unglaublich die Nase vorn und da hat sie immer es wieder geschafft, dann Anisimovas Aufschlag zu durchbrechen, was nicht ganz leicht ist, und war am Ende meiner Meinung nach die verdiente Siegerin. Und Belohnung ist die erste Runde jetzt gegen Clara Burel, wo sie nicht die Außenseiterin ist, meiner Meinung nach. Weil der Aufschlag, den kann sie auf Rasen besser verstecken als auf anderen Untergründen.
Ja, und Burel ist keine gute Rasenspielerin. Mhm. Also da sehe ich sie auch vorne. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie in die dritte Runde einzieht. Also das ist, glaube ich, absolut im Bereich des Möglichen. Wen hast du denn in der unteren Hälfte?
Also im unteren Viertel habe ich Coco Gauff als Halbfinalistin. Und im dritten Viertel, da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich Daria Kasatkina einfach mal mit reinnehmen soll. Will ich aber nicht, weil Daria Kasatkina ist dann doch auch zu inkonstant. Ich habe jetzt, das ist jetzt mein Hot Take, ich habe Ekaterina Alexandrova im Halbfinale. Coco Gauff wird sich fürs Finale qualifizieren. Und im Finale, wen hatte ich denn im Halbfinale? Im Finale.
Oh, hat sie.
Jabeur. Im Finale wird sie gegen Jabeur gewinnen. Coco Gauff gegen Ons Jabeur gewinnt.
Oh, das wär natürlich eine Geschichte. Hm? Mhm. Und wir wissen, die Briten lieben sie. Für die Amerikaner ist Wimbledon, glaube ich, so das Turnier. Ja, also ich hatte ja oben im Halbfinale Świątek gegen Jabeur, da sehe ich auch Jabeur vorne. Unten habe ich Kies gegen Raducanu und habe dann das Finale Jabeur gegen Kies und das gewinnt Jabeur.
Aber wenigstens wieder Madison Keys im Halbfinale beziehungsweise im Finale. Also
ja, ich meine, das wäre ein tragisches Finale. Wenn die aufeinandertreffen, die beide sehnen sich so sehr nach einem Grand Slam-Titel. Ich weiß nicht, wer da wirklich die Nerven behalten würde. Aber rein von ihrem Spiel natürlich wirklich zwei der Top-10-Rasenspielerinnen, vielleicht sogar besser.
Ja, aber wir können alle Hörerinnen und Hörer beruhigen. Madison Keys ist endlich mal wieder in einem Tipp von Philipp aufgetaucht. Gott sei Dank.
Das? Aber du hast nichts mal zu Raducanu im Halbfinale gesagt. Das ist ja auch.
Ja,
wir
ja.
Wir gehen quasi ins direkte Duell hier am Montag. Raducanu ja. Gegen Alexandrova.
Ja, wie gesagt, mein Tipp kann am Montagnachmittag schon perdu sein. Aber ja. Wir werden gleich über die Herren sprechen. Und über die Herren müssen wir natürlich sprechen, weil es da sehr, sehr viele Fragezeichen gibt. Rund um Novak Djokovic, rund um Andy Murray, auch rund um die anderen, wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Und Jannik Sinner, der hat mal eine Monster-Auslosung erwischt. Das aber alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf Wimbledon 2024. Das große Thema der letzten Tage war, wird Novak Djokovic spielen nächste Woche? Und so wie es aussieht, wird er auf jeden Fall spielen. Es gab zwischendurch sogar Gerüchte, dass es gar keine OP gegeben habe. Der Präsident vom NOK hat wohl in irgendeiner Weise ausgeplaudert, hat gesagt, na, es hatte gar keine OP gegeben. Dann wäre es ein wirklich fulminantes Schauspiel gewesen. Da glaube ich jetzt nicht dran. Aber über Novak Djokovic sprechen wir gleich noch und über seine vermutlich sehr leichte Auslosung. Leichte Auslosung, das kann Jannik Sinner nicht von sich behaupten. Er wird in der ersten Runde auf Jannik Hanfmann treffen. Das ist nun wirklich nicht, glaube ich, die größte Aufgabe für Sinner, weil Hanfmann auf Rasen nicht gut spielt. Der hat eher seine Stärken auf dem Sandplatz und er ist im Moment nicht in der Form. Aber die zweite Runde, die hat es wirklich in sich. Und ich glaube, dass es viele Spieler gab, die gesagt haben, wenn ich einen Spieler nicht in meinem Viertel oder Achtel haben möchte, dann ist es Matteo Berrettini. Und der könnte in der zweiten Runde auf Jannik Sinner treffen, weil Matteo Berrettini trifft auf Marton Fucsovics in der ersten Runde. Berrettini gegen Sinner dann am Mittwoch. Das halte ich für jetzt schon abgemacht.
Ja, und packt Berrettini ins dritte Viertel und der geht ins Halbfinale. Also, weil da treffen sich jetzt noch nicht die großen Rasenkünstler. Reden wir gleich noch drüber. Und Fucsovics hat jetzt kein Vorbereitungsturnier gespielt. Da gehe ich auch von aus, dass Berrettini sich da durchsetzt. Er hat das einzige Duell bisher gegen Sinner verloren. Trotzdem, er spielt die Art von Tennis, wo er auch jemand vom Kaliber von Sinner rausnehmen kann. Wenn er das schafft, dann hat er wahrscheinlich sogar realistische Chancen, hier aus dem Viertel ins Halbfinale einzuziehen. Trotzdem muss man Sinner, finde ich, nach seiner Vorstellung in Halle natürlich vorne sehen, weil da hat er gegen einen nach dem anderen großen Aufschläger gespielt und am Ende dann halt doch die Nase vorn behalten. Und so häufig ist er jetzt ehrlicherweise im letzten Jahr halt nicht vor dem Halbfinale ausgeschieden in den großen Turnieren.
Nee, aber wie gesagt, wenn du einen ungesetzten Spieler nicht haben möchtest, dann ist es Matteo Berrettini und der hat nun wirklich gut gespielt in den letzten Wochen auf Rasen.
Also wie gesagt, ich würde ihn im dritten Viertel, da haben wir so die Rublevs, Zverevs, Fritzes dieser Welt, da würde ich ihn im direkten Duell jeweils vorne sehen. Aber gegen Sinner, glaube ich, geht er raus.
werden sehen. Talon Griekspo in der dritten Runde oder Pablo Carreño Busta oder Sumit Nagal oder Miomir Kecmanovic, das sollte dann nicht so die große Aufgabe sein. Im Achtelfinale könnte es dann wieder interessant werden, weil da haben wir einige durchaus Rasenspezialisten. Nicolas Jarry, das ist kein Rasenspezialist, allerdings ein gewaltiger Aufschläger, und der trifft auch Denis Shapovalov in der ersten Runde. Shapovalov wurde von einigen vor Jahren schon als künftiger Wimbledon-Sieger gehandelt, einfach weil er das Spiel dafür hat mit seinen flachen Schlägen. Davon ist nicht viel übrig geblieben momentan, aber er kann trotzdem Nicolas Jarry meiner Meinung nach eine ganze Menge Gefahr bieten. Daniel Altmaier trifft auf Arthur Ferry aus Großbritannien, und in der dritten Runde gibt es dann Ben Shelton, der auf Mattia Bellucci trifft in der ersten Runde, und oder Lloyd Harris und Alex Mickelson. Lloyd Harris hat mich überzeugt, den habe ich gestern gesehen, dann auch in der Quali. Shapovalov gegen Ben Shelton. Ben Shelton ist so ein bisschen fragil, wie ich finde, auf Rasen noch. Der hat zwar einen gewaltigen Aufschlag, aber so richtig viel mehr kommt da noch nicht so richtig. Da bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird.
Ja, ist ein wirklich gut besetzter Teil der Auslosung. Also Shapovalov ja hier schon im Halbfinale gestanden. Letztes Jahr meine ich auch im Achtelfinale, auch ziemlich aus dem Nichts. Jarry hat keine Vorbereitung gespielt. Also ich denke, da geht Shapovalov normalerweise durch. Lloyd Harris dürfte die meisten Rasenmatches in dieser Saison bestritten haben, so 13, 14. Mhm. Mickelson ist jemand, der, glaube ich, auch mal irgendwann ein ganz großes Wimbledon-Resultat hat.
Glaube ich auch.
Weil die exakte Spiel für Rasen hat. Shelton, ich frage mich immer, ist er vielleicht einer, der einfach besser bei Grand Slams ist, weil er da seine Physis für sich nutzen kann? Wird zumindest spannend sein, das zu beobachten. Im Moment bleibt so ein bisschen das Gefühl, ich würde ihn auf jeden Fall gegen Harrison oder Mickelson jetzt nicht in der klaren Favoritenposition sehen.
Jedes Mal, wenn ich Alex Mickelson sehe, frage ich mich, was Riley Opelka macht. Jedes Mal.
Es ist, ich glaube, er kommt zurück übrigens.
Ja, aber diese Namen stehen für mich unverrückbar nebeneinander.
Ja, und ich meine, Opelka hat mir so viel zugetraut. Das war eigentlich ein potenzieller Top 20, Top 10 Spieler. Mhm. Mickelson hält sich still und leise in den Top 70. Also da ist, glaube ich, echt noch was möglich.
Absolut, finde ich auch. Grigor Dimitrov, erste Runde gegen Dusan Lajovic. Zweite Runde Christian Garin oder Jerry Chang. Und in der dritten Runde, da haben wir ein lustiges Duell in der ersten Runde, Gael Monfils gegen Adrian Mannarino. Mannarino, der immer gesagt hat, so ein bisschen die Kerber-Geschichte, weil wenn es auf Rasen nicht funktioniert, dann müssen wir uns Sorgen machen bei Adrian Mannarino. Es funktioniert nicht auf Rasen im Moment für Adrian Mannarino. Und Gael Monfils will sicherlich nochmal das ein oder andere große Match spielen. Und dann haben wir noch Stan Wawrinka, der auf Charles Broome trifft. Da haben wir die alten Herren, haben wir dort. Dimitrov, Wawrinka und Monfils. Dimitrov, glaube ich, hat nach den French Open noch, darf ich das Gerücht anbringen? Noch einen Besuch beim Haartransplantateur?
Oh, ich glaube, er war schon lange davor, oder? Also ich würde sagen, irgendwann im frühen Frühjahr.
Meinst du? Weil es war jetzt sehr, sehr frisch und dunkel, das Haar nach dem Sandplatz.
Ja, ich weiß nicht exakt, wie das läuft, aber das geht ja, glaube ich, in Wellen, ne?
Ach so.
Dass das gemacht wird.
Ich kann dazu nichts sagen.
Ja, ich bin ja immer das Kind von der Friseurin. Ich meine, dass das so geht. Ja, und du hast gerade die alten Herren. Manarino ist ja auch 35.
Ja.
Und wie gesagt, da geht gar nichts mehr. Seit den Australian Open ist irgendwie die Luft raus. Und jetzt hat er ja auf dem Rasen bisher kein Match gewonnen. Monfils im Halbfinale von Mallorca. Da muss man allerdings immer so ein bisschen aufpassen. Mallorca ist wahrscheinlich der eigenste Rasen, den es so gibt. Also da würde ich noch nicht so viel drauf setzen. Broome hat eigentlich eine ganz okaye Vorbereitung gespielt. Jerry Chang, frage ich mich, ob der irgendwann mal auf dem Rasen was reißen wird, weil er auch so ein flaches Konterspiel hat. Dimitrov, dem, glaube ich, viele mal einen Wimbledon-Titel gönnen würden oder zumindest mal wieder ein Halbfinale hier, hat dann ehrlicherweise in den letzten 10 Jahren auch nicht so viel erreicht. Also er ist für mich der Favorit, aber ich habe in meinem Kopf immer abgespeichert gehabt, der geht hier fast immer ins Achtel- oder Viertelfinale.
Mhm. Habe ich auch gedacht.
In den letzten 10 Jahren nicht so richtig gemacht. Also für mich hier der Favorit, aber hier sind Überraschungen möglich, glaube ich.
Zhang Jizhen ist an 32 gesetzt, trifft auf Maxime Janvier. Der hat gestern der L'Equipe ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben. Ich saß da quasi neben, als der Kollege von der L'Equipe das Interview mit Maxime Janvier gemacht hat, der sehr laut gesprochen hat da gestern und darüber gesprochen hat. Er war kurz davor, eigentlich das Ganze dran zu geben, beziehungsweise er ist nach wie vor am Überlegen, ob er nicht einfach aufhören soll mit dem Tennis. Er würde nicht mal einen Mindestlohn verdienen und so weiter. War gestern sehr gehypt, als er sein Match dort gestern gewonnen hat, gegen Giovanni Impecci-Perica übrigens hat er gewonnen in der Quali. Und der ist der erste Gegner von Zhang Zhizhen. Zweite Runde, dann Jan-Lennard Struff oder Fabian Marojan. Jan-Lennard Struff trifft nicht auf Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner. Das hat mich überrascht. Hat sogar eine für ihn, glaube ich, lösbare Aufgabe in Fabian Marojan. Zweite Runde Zhang Zhizhen ist auch nicht unmöglich für ihn. Daniil Medvedev in der dritten Runde könnte auf ihn warten. Den erwarte ich eigentlich auch in der dritten Runde, nachdem der gegen Alexander Kovacevic und Alexandre Müller oder Hugo Gaston eigentlich weiterkommen sollte.
Ja, ich meine, auch die Auslosung ist eigentlich für Struff gemacht, um ein Viertelfinale zu erreichen.
Aber hör auf jetzt. Das hat schon mal ihm Pech gebracht.
Aber Marojan, habe ich das Gefühl, der spielt immer genauso gut wie der Gegner. Das ist schwierig. Zhang, gegen den hat Struff, glaube ich, bisher die Nase vorn gehabt, aber der war schon in Halle echt gut. Mhm. Medvedev, die haben schon häufiger gegeneinander gespielt. Da meine ich, hat Struff auch das Rasenduell gewonnen. Und Medvedev krebst auch im Moment so ein bisschen rum, aber ich würde den dann am Ende doch vorne sehen. Und selbst wenn er dann in die vierte Runde käme, Dimitrov hat, glaube ich, genau die Art von Spiel, um Struff zu entnerven. Also wahrscheinlich wird es hier nichts mit dem großen Viertelfinale.
Carlos Alcaraz, der Titelverteidiger, der am Montag um 14.30 Uhr deutscher Zeit den Center Court eröffnen wird, der trifft auf Marc Layal aus Estland. Das ist eine coole Geschichte. Marc Layal hat sich gestern qualifiziert zum ersten Mal für einen Grand Slam, hat die beste Frisur im gesamten 128er-Feld, hat so Dreadlocks und die bindet er hoch zu einer Palme. Das ist ziemlich cool anzugucken. Das könnt ihr euch dann am Montag anschauen. Und Carlos Alcaraz ist sein Erstrundengegner. Es kann keine bessere Belohnung für jemanden wie Marc Layal geben, als hier das Erstrundengeld einzustreichen und dann auf dem Center Court gegen Carlos Alcaraz eröffnen zu dürfen. Das ist einfach eine richtig gute Geschichte. Rasenspezialist Sebastian Ofner trifft auf Alexander Vukic aus Australien. Das ist eine gefährliche Aufgabe für Ofner, der auf Mallorca gerade im Halbfinale steht. Und dann haben wir Francis Tiafoe, der auf Matteo Arnaldi treffen wird. Francis Tiafoe auch überhaupt nicht in Form. Carlos Alcaraz sollte erstmal bis zum Achtelfinale Ruhe haben.
Ja, gehe ich auch von aus. Also der kann sich über seine Auslosung nicht beschweren. Ich meine, der hatte ja letztes Jahr hier vielleicht eine der schwersten Grand Slam Auslosungen überhaupt. Also der hat ja wirklich quasi alle rausgenommen, von Djokovic über Medvedev, über Rune, über Berrettini, und der hat das dann jetzt quasi dieses Jahr im Positiven zurückgezahlt bekommen.
Ja, und ja, also siehst du Schwierigkeiten für ihn? Nee, ne?
Im ganzen Viertel nicht, nein. Also wir reden jetzt noch drüber, aber weil eben, man würde jetzt nach unten gucken, können wir auch ganz kurz machen, da kommt Hugo Humbert, auch jemand, von dem man erwarten würde, wow, der kommende Rasenspezialist, vielleicht irgendwann mal Wimbledon-Sieger, so einen tollen Saisonstart gehabt, und der hat jetzt auch alles verloren.
Ja.
Also da Paul ist wahrscheinlich eher ein Jordan Thompson oder so der Favorit dann.
Paul Häuser, wenn du das hier hörst, der Kollege von Sky, der eben ja schon Top Ten vorausgesagt hat, es ist noch nicht so weit mit Hugo Humbert und den Top Ten. Wahrscheinlich straft uns alle Lügen und kommt hier ins Halbfinale. Sebastian Baez trifft auf Brandon Nakashima. Sebastian Baez, der freut sich darauf, dass er dann bald wieder auf den Sand zurück darf. John Thompson, du hast ihn erwähnt, trifft auf Pavel Kotov. Und dann haben wir Hugo Humbert, der auf Alexander Shevchenko trifft, und Botik van der Sandsrolp gegen Liam Brody. Und dann kommen wir zu einer Auslosung, wo ich sage, Tommy Paul wird den Glücksgöttern ein wenig gedankt haben. Ich glaube, der hat eine richtig gute Auslosung. Erste Runde Pedro Martinez, dann zweite Runde Max Purcell oder Otto Virtanen. Dritte Runde Alexander Bublik oder Jakob Menschik oder Sisu Bergs. Und dann Achtelfinale jemand aus der Region von Mariano Navone und Casper Ruud. Casper Ruud denkt, dass es Rasen nur für Golf gibt. Und Mariano Navone hat außerhalb des Sandplatzes noch keinen einzigen Weltranglistenpunkt geholt. Für Tommy Paul ist das hier eine Auslosung wie gemalt.
Ja, und Alex Bold kann auch sein Glück, glaube ich, nicht fassen.
Der kann sein Glück überhaupt nicht fassen.
Und der hat eine krasse Bilanz auf dem Rasen, hatte ich dann auch nochmal nachgeschaut. 72-33.
Das und in diesem Jahr irgendwie 17-3 oder so.
Ja, genau, also für den die große Chance, mal einen tollen Sieg zu feiern. Und der ist der Favorit hier für mich gegen
Casper
Ruud. Und Köpfer Fonini sind auch nicht die Rasenspieler. Und,
aber ja, auf Köpfer Fonini freue ich mich.
Die Laune wird Laune sein. Aber mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Also ja, ich stimme dir zu, das ist für Tommy Paul klar. Bublik kann immer mal aufdrehen, aber davon ab ist Tommy Paul hier der ganz klare Favorit in dem Teil der Auslosung.
Ich habe Alex Bold gestern gegen Leandro Riedi gesehen. Und Riedi hatte die ersten Sätze gewonnen, die ersten beiden. Und im Tiebreak des dritten Satzes hatte er einen Matchball. Und dann hat Bold übernommen. Bold ist überhaupt erst reingekommen, weil in der Quali jemand ausgefallen war. Er war der erste Alternate-Player. Dann ist er wirklich durch die ersten zwei Runden durchgecruised. Unter anderem gegen Rudi Mollecker in der zweiten Quali-Runde. Er ist für Valentin Vacherot genau reingekommen, Alex Bold. Und dann hat er gestern dann auch noch Leandro Riedi rausgenommen und ist fühlt, also, dass er sich nicht den ganzen Tag auf dem Rasen gewälzt hat vor Freude, wie so ein Hund, wenn er sich im Schlamm wühlen kann oder im Sand wühlen kann. Das ist das Einzige. Alex Bolt und Rasen, das sind zwei Dinge, die zusammenpassen, und der trifft auf Casper Ruud und kann einen Top-10-Sieg hier rausholen. Das ist die riesige Chance für jemanden wie Alex Bolt. Und ja, wie gesagt, Dominik Köpfer gegen Fabio Fognini. Wer kommt neben Carlos Alcaraz ins Halbfinale?
Also ich habe von oben Sinner gegen Medvedev, da setzt sich dann Sinner durch, Alcaraz gegen Paul, und Paul ist ein schweres Matchup für Alcaraz, dürfen wir nie vergessen, der hat ihn schon zweimal besiegt, meine ich, in den letzten zwei Jahren, sehe ich trotzdem Alcaraz vorne, also ein Halbfinale Sinner-Alcaraz, wahrscheinlich das Finale, was viele gerne gehabt hätten, habe ich jetzt hier im Halbfinale.
Ich kann mich da nur anschließen, ich habe genau das Gleiche. Ich habe Tommy Paul gegen Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz setzt sich knapp durch und ich habe oben auch Sinner. Ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er gegen Berrettini verliert, und ja, er wird ins Halbfinale kommen und dann wird er gegen Carlos Alcaraz verlieren. So meine Vermutung, dass Carlos Alcaraz ins Finale kommt.
Werden wir gleich sehen, ne?
So wäre als ob unsere Tipps jemals in Erfüllung gehen würden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen. Und auch hier, die ist sehr, sehr unausgeglichen, diese Auslosung. In der unteren Hälfte gibt es sehr viele Chancen für sehr viele Spieler. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die untere Hälfte bei den Männern wird eingerahmt von Andrei Rublev und von Novak Djokovic. Und Andrei Rublev trifft auf Francisco Comesana in der ersten Runde, und in der zweiten Runde könnte er auf Adam Walton oder Federico Coria treffen und in der dritten Runde auf Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti trifft in seiner ersten Runde auf Constant Lestienne und könnte dann Luciano Daderi oder Jan Czojnski gegenüberstehen. Trotzdem, Musetti muss doch hier als der große Favorit gelten, hier ins Achtelfinale zu kommen, oder? Weil der hat wirklich gut gespielt die letzten Wochen.
Ja, ich meine, Rublev könnte ihm natürlich gefährlich werden. Der hat ja jetzt schon wieder seit seinem Sieg in Madrid sehr schlecht gespielt. Man muss aber sagen, hier im letzten Jahr im Viertelfinale gestanden. Und einer derjenigen, für den hier alles möglich ist oder nicht möglich ist im dritten Viertel. Und hast du gesehen, wie viele Matches sein Erstrundengegner bisher auf Rasen seiner Karriere gespielt hat?
Constant Lestienne?
Nee, von Rublev, Entschuldigung. Entschuldigung,
Francisco Comesana wahrscheinlich noch kein einziges. Der genau. kennt den Rasen nur vom Grillfest oder so.
Ja. Der kommt hier wirklich mit 0-0 rein, während eben ein Bolt, der echt noch nicht so viel Profi-Matches gespielt hatte, mit 72-33 reinkommt. Also Sachen gibt es immer noch in Wimbledon. Also, ich denke, wir sehen das Duell zwischen Musetti und Rublev. Und Musetti hat da wahrscheinlich große Chancen. Man muss sagen, er hat ja abseits von Djokovic in Monte Carlo jetzt auch noch nicht die ganz großen Siege geschafft. Und für ihn wäre das, glaube ich, eine große Nummer, jemanden wie Rublev bei einem Grand-Slam-Turnier zu besiegen.
Lorenzo Musetti hier an 25 gesetzt. Wie gesagt, es waren exzellente Wochen für ihn, die Rasenvorbereitung. Und er ist einer der Spieler, auf die wir achten müssen. Und wie gesagt, gegen Rublev dritte Runde für mich eigentlich auch schon gebucht. Sebastian Korda, auch der hat gute Rasenwochen hinter sich, trifft auf Alejandro Davidovic Fokina. Ein Match, auf das ich mich sehr freue, allein wegen der Action, die es da geben wird. Davidovic Fokina traue ich nicht viel zu momentan, der ist nicht in Form, aber ich glaube, das wird ein lustiges Match. Yoshihito Nishio.
Zweimal aufeinander getroffen und ich meine, es war so 6-1, 6-1, 6-1, 6-0 irgendwie sowas für Korda. Ich glaube, der hat noch nie mehr als ein Game pro Satz gegen.
Ja.
Also hatte ich nämlich vorher auch gedacht, vielleicht wird es jetzt ganz anders, aber irgendwas scheint im Spiel von Korda Davidovic Fokina nicht zu liegen.
Yoshihito Nishioka trifft auf Nuno Borges, und dann haben wir Stefanos Tsitsipas, der in der ersten Runde auf Taro Daniel treffen wird. Stefanos Tsitsipas hat ein bisschen Schlagzeilen gemacht, beziehungsweise es wurden Schlagzeilen für ihn gemacht, dadurch, dass sich sein Physio von ihm getrennt hat und nicht mit Kritik gespart hat, dass er nicht den Arbeitsethos habe, den man bräuchte, um ganz oben anzugreifen. Stefanos Tsitsipas hat sich jetzt hier erstmal als nicht unzufrieden gezeigt, aber er wird sich in Acht nehmen müssen, und er hat ja schon, also ich werde nie vergessen, dieses eine Jahr, wo Tsitsipas und Zverev gleichzeitig ausgeschieden sind in der ersten Runde und beide dann betröppelt in den Pressekonferenzen saßen. Diese beiden Bilder von diesen sehr traurigen Figuren, die haben sich in meinen Stammhirn eingebrannt.
Ja, ich meine, Tsitsipas wie Rublev, wie Zverev, wie Schwitz dürften sich eigentlich bedanken hier für die Auslosung, aber so richtig traue ich hier keinem über den Weg auf dem Rasen. Das schließt Tsitsipas ein. Also an sich denkt man ja, so ein guter Aufschläger, jemand, der so athletisch ist, der müsste was reißen, aber A ist eben halt wirklich der Return wieder das Problem, B ist der Slice nicht gut genug und C ist er, glaube ich, im Moment halt auch schon wieder in so ein Loch reingefallen. Also ich weiß nicht, wie weit er hier kommt. Würde der an einem Korda vorbeikommen?
Nee,
glaube
ich nicht.
Würde der an einem Musetti vorbeikommen? Ich glaube es eher nicht.
Ich glaube es im Moment auch nicht. Also ich habe hier Sebastian Korda im Achtelfinale.
Ja, ist wahrscheinlich auch der Favorit aus dem Teil der Auslosung.
Taylor Fritz, du hast es gerade gesagt, der darf sich über seine Auslosung auch überhaupt nicht beschweren. Christopher O'Connell kann tricky sein, allerdings eher auf Hartplatz. Zweite Runde Ken Nishikori oder Arthur Rinderknecht. Nishikori wissen wir nicht einfach, wie fit er ist. Und dritte Runde dann Alejandro Tabilo oder Daniel Evans oder Rinky Hijikata. Rinky Hijikata hat in Queens sehr, sehr gut gespielt, trifft auf Flavio Cobolli in der ersten Runde. Aber Taylor Fritz muss sich dann doch hier denken, ja, Achtelfinale ist auf jeden Fall drin und dann gucken wir mal, wer sich aus dem 16. darunter qualifiziert.
Ja, eigentlich kann ihn nur Tabilo an einem extrem guten Surftag aus dem Turnier rausservieren. Aber ich meine, Fritz stand ja hier schon mal im Viertelfinale, hätte damals das Halbfinale erreichen müssen, als sich Nadal ja da die Bauchmuskeln verletzt hatte. Das war wirklich ein ganz schwaches Match von Fritz, was er da nicht rübergebracht hat. Also ich sehe.
Das hängt ihm auch immer noch nach, ne, dieses Match, ja, so ein bisschen.
Muss ihm auch nachhängen. Ja. Ich meine, das war, wenn man nachher auf Karrieren draufschaut, das war die große Chance für ihn. Ein Halbfinale, wahrscheinlich, aber mit guter Chance, ein Finale bei einem Grand Slam zu erreichen. Es wäre dagegen die Kyrgios gegangen. Also, für mich ein Wendepunkt in seiner Karriere. Und jetzt hat er eigentlich eben wieder eine ganz gute Auslosung. Ich würde ihn auch mindestens in der vierten Runde sehen.
Jack Draper, ein Spieler, um den es hier sehr viel Hype geben wird in der nächsten Woche, trifft auf Elias Ümer, in der ersten Runde. Elias Ümer, der sich jetzt so langsam wieder ran arbeitet, aber inzwischen konstant auch wieder dabei ist. Aber Jack Draper muss hier der große Favorit sein. Könnte in der zweiten Runde auf Cameron Norrie treffen und das hat sehr, sehr viele böse Gesichter gegeben bei den britischen Kollegen, die gesagt haben, was brauchen wir denn Draper gegen Norrie in der zweiten Runde? Norrie in der ersten Runde gegen Fortuno Diaz-Acosta und in der dritten Runde könnte dann Alexander Zverev warten. Der hat meiner Meinung nach für sich eine okay Auslosung. Roberto Caballes Baena ist ein absolutes Sandplatz-Urgestein, spielt gerne Bundesliga etc. und sollte auch für Alexander Zverev nicht das große Dilemma sein. Zweite Runde Marcus Giron, ja, der hat gut gespielt in den letzten Wochen. Auch da sehe ich trotzdem Zverev vorne. Dritte Runde Jack Draper gegen Alexander Zverev. Das wäre für mich eine 50-50-Geschichte.
Ja, also Giron, meine ich, hat sogar schon mal gegen Zverev gewonnen. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, meine es aber so im Kopf zu haben. Und
ich gucke nach, während du sprichst.
Ja, wir hatten über den schon gesprochen, der ist so unangenehm, weil er sich so extrem gut auf dem Rasen besiegt. Das ist so ein Match, wenn Zverev da nicht reinkommt und Giron einen Zweisatzvorsprung hat, dann glaube ich, bringt er das nach Hause. Ansonsten, wie gesagt, hier kann sich keiner über seine Auslosung beschweren. Dritte Runde Draper oder Norrie wäre echt schwierig für Zverev, aber es wäre 50-50. Fritz wäre wahrscheinlich auch 50-50. Das hat zwar, es wäre schon zweimal gegen Fritz gewonnen, aber Fritz ist für mich ein leicht besserer Rasenspieler. Und dann eben, wer auch immer von oben kommt, sei es Tsitsipas, sei es Korda, sei es Rublev, sei es Musetti, das ist für mich wirklich das offenste Viertel in der ganzen Auslosung.
2021 Australian Open haben die beiden gegeneinander gespielt, Zverev und Giron, und da hat Zverev damals in knappen 4 Sätzen gewonnen. Ich weiß noch, dass die ersten 2 Sätze sehr, sehr knapp waren damals.
Ja, und möglich, dass hier wieder sowas passiert, weil Giron ist nicht der Größte, aber eben derjenige, der sich so gut bewegt.
Alexander Zverev, trotzdem kann er sich über die Auslosung nicht beschweren, wie du eben schon gesagt hast. Hubert Hurkacz, für mich, darf ich sagen, für mich im Moment der Top-Favorit auf Viertel, Halbfinale, Finale. Und dann sieht man seine Grand-Slam-Statistik und dann denkt sich, ach komm, weißt du, lässt du einfach. Hubert Hurkacz, der hier schon mal das Halbfinale erreicht hat, damals, als er gegen Roger Federer gewonnen hat, trifft auf Radu Albot in der ersten Runde. Radu Albot hat gestern, als er seinen Matchball in der Qualifikation verwandelt hat, einen derart markerschütternden Schrei über den gesamten Platz gebracht, dass selbst 50 Meter entfernt noch Leute zusammengezuckt sind. Radu Albot hat sich gestern qualifiziert, ist sein erster Gegner. Zweite Runde, Artif Fies, der auf den mit Protected Ranking antretenden Dominik Stricker treffen wird. Artif Fies könnte Stolperstein werden für Hubert Hurkacz. In der dritten Runde dann Francisco Cerúndolo, nein. Roman Safiulin wahrscheinlich auch nicht in Form. Thomas Machatsch trifft auf Andy Murray. Und da wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob Andy Murray wird antreten können. Es ist am Dienstag, es läuft gut für Andy Murray. Er wird wahrscheinlich das letzte Match auf dem Center Court haben. Also er hat bis Dienstagnachmittag sich zu entscheiden. Aber man muss doch Hubert Hurkacz hier vorne sehen.
Ja, also wir müssen ja eigentlich nur über einen potenziellen Gegner für Hurkacz sprechen, das ist Djokovic. Da werden wir sehen.
Ich finde auch, wir müssen über Artur Fies sprechen.
Ja, also wenn Hurkacz gegen Artur Fies rausgeht, dann glaube ich, können wir den aber bei Grand Slams nur noch ernst nehmen, wenn er wirklich mal einen gewinnt oder ein Finale erreicht. Also klar, Fies hat das gut gemacht in Halle und ist athletisch, hat eine tolle Vorhand. Aber Hurkacz, ich glaube, das können wir festhalten, hat mittlerweile den besten Aufschlag der Welt. Vor allem, da Isner weg ist, ja. Opelka im Moment nicht spielt, hat er den besten Aufschlag der Welt. Und wenn er da nicht durchkommt, gehe ich durch die ersten drei Runden, vier Runden, sagen wir erstmal die ersten drei Runden, dann wäre ich schon enttäuscht.
Ja, ich weiß, aber wenn uns einer gerne mal überrascht hat, dann war es Hubert Hurkacz, ne? Ja, da müssen wir auch mal drüber sprechen. In einem Duell der zwei Spieler, die vielleicht mehr aus ihrer Karriere hätten machen wollen, sollen, dürfen, können, trifft Felix Auger-Aliassime an 17 gesetzt hier auf Thanasi Kokkinakis. Luca Pui, der sich sehr gut durchgesetzt hat in der Quali, trifft auf Laszlo Djere. Und dann haben wir Alex de Minaur, der in seiner ersten Runde nicht auf Corentin Moutet treffen wird. Das ist nämlich ganz, ganz frisch. Corentin Moutet hat hier nämlich gerade rausgezogen. Und da wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer ihn ersetzen wird. Warte, da muss ich nochmal gerade gucken.
Könnte Perica sein, ne?
Und James Duckworth ist sein Gegner in der ersten Runde. Also James Duckworth ist der Gegner von Alex de Minaur. James Duckworth ist gestern in der dritten Quali-Runde ausgeschieden. Und Alex de Minaur, ich bin sehr gespannt. In Sagatong Boss hat er mich super überzeugt, Alex de Minaur. Danach hat er gleich in der ersten Runde verloren. Und jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich meine auch, wenn wir den auch ein Viertel höher gesetzt hätten, dann glaube ich, wäre der auch da der Favorit gewesen. Weil, das müssen wir einfach sagen, der spielt sehr, sehr gutes Tennis in diesem Jahr. Der spielt viel besser auf einmal auf, der spielt viel aggressiver. Das ist auf dem Rasen ein Top-Ten-Spieler, nur wie würde das gegen Hurkacz ausgehen? Ich sehe da Hurkacz schon leicht vorne, aber muss sagen, dass mich de Minaur auch sehr beeindruckt hat in den letzten Wochen und Monaten.
Alex de Minaur, wie gesagt, trifft auf James Duckworth. Holger Rune trifft auf Sun Wukwon in der ersten Runde. Von Holger Rune weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, auf dem Rasen. Zweite Runde könnte dann Paul Jupp warten. Paul Jupp, der im Moment auf Mallorca auch so stark spielt und der auch eine ziemlich coole Story hat, guter Kumpel von Jack Draper ist. Und auf den sollten wir auch mal achten, hier gerade auf dem Rasen. Und dann haben wir noch Quentin Alice gegen Christopher Eubanks. Christopher Eubanks, der hier ein Viertelfinale zu verteidigen hat und der überhaupt nicht in Form ist. Und dann haben wir Karen Khachanov. Karen Khachanov trifft auf Aslan Karatsev in der ersten Runde. Karatsev ist auch komplett außer Form. Khachanov nimmt Christopher Eubanks vielleicht die Top-100-Platzierung in der zweiten Runde.
Möglich ist es. Ich meine, er hatte ja diese kuriose Niederlage bei den French Open gegen Josef Kovalik, spricht man den so aus?
Kovalik.
Mhm. Wo Kovalik ja zum ersten Mal wirklich einen großen Gegner besiegt hat. Und das irgendwie bleibt mir schon ein bisschen von Khachanov, aber normalerweise würde ich denken, dass er hier der Favorit auf die vierte Runde ist, weil wie du, weiß ich echt nicht, was ich von Rune halten soll. Alles Talent der Welt, wissen wir. Aber im Moment kriegt er irgendwie nicht so richtig die Füße auf den Boden.
Für mich ist Karen Khachanov auch der Favorit aufs Achtelfinale. Und dann wäre er der Gegner, und das müssen wir einfach sagen, von höchstwahrscheinlich Novak Djokovic. Djokovic, wie gesagt, er hat die Knie-OP gehabt, er hat sie wohl gehabt, ist hier in Wimbledon, hat nicht rausgezogen. Und jetzt sieht er seine Auslosung und denkt sich, alles richtig gemacht. Ich habe
ja, da könnte er ihn ja wirklich in der Challenger Corner ehrenhalber mit aufnehmen für die ersten drei Runden. Ne?
Vitco Priva in der ersten Runde, Qualifikant. Zweite Runde Jacob Fernley, Wildcard oder Alejandro Moro Cañas, auch Qualifikant. Dritte Runde Thomas Martin Echeverry oder Luca Nardi oder Alexei Popperin oder Thiago Monteiro. Ich sage jetzt mal, dritte Runde wird er auf Alexei Popperin treffen, aber auch der hat nicht so die besten Rasenergebnisse. Novak Djokovic hat eine Woche mehr Regenerationszeit. Der wird erst ab Achtelfinale gefordert werden.
Ja, also ich glaube, wenn da nicht irgendwas Überraschendes in der ersten Runde unter Matchdruck auftaucht, wo es dann auf einmal klar ist, nee, der ist doch verletzt, dann geht er hier durch die ersten drei durch. Rune in Topform ist ein schwieriges Matchup für ihn, aber gucken wir erstmal, ob der da hinkommt. Und dann kommt es wahrscheinlich schon zum Duell gegen entweder Hurkacz oder Dimeno. Zwei, die ihn schlagen können, aber wo er trotzdem der Favorit wäre.
Ja, also ich weiß nicht, wer Djokovic in den ersten Runden schlagen soll. Und ja, Matchdruck etc., alles klar. Aber nee, Djokovic hat noch eine Runde, hat noch eine Woche mehr zu regenerieren. Und für mich ist er jetzt, sollte er fit sein, auch der Favorit fürs Halbfinale. Und da habe ich ihn dann gegen Taylor Fritz im Halbfinale.
Ja, also wenn ich da auf dieses Viertel drauf gucke, ich schreibe mir vorher mal so ein bisschen die Namen auf, die ich wo wie hintippe, und Korda, Rublev, Zverev, Fritz, den würde ich jeweils 20% geben und allen anderen zusammen auch 20%. Also zieh aus dem Hut, ich ziehe dann jetzt einfach, weil du Fritz genommen hast, nehme ich Korda. Ich glaube auch, dass Djokovic wahrscheinlich Hurkacz besiegt. Ich glaube, dass Djokovic dann Korda besiegt, dass Alcaraz Sinner besiegt und dass Alcaraz dann Djokovic im Finale besiegt.
So habe ich es auch.
Ist auch der logischste Tipp. Ne?
Ja, ja. Und wer kann Logik, wenn nicht wir? Ne? So sieht es ja mal aus. Ja, sagt uns, was ihr tippt, wer ins Finale kommt, wer dieses Turnier gewinnt. Und ab Montag geht es dann los, weil das Turnier in Wimbledon, das hat sich den zweiten Sonntag oder den mittleren Sonntag schon gegönnt. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell hier den ersten Sonntag geben wird. Vor allen Dingen, weil auch nur nicht länger als 14 Tage auf diesem Rasen gespielt werden sollte. Wir werden ab dem Montag dann unsere Dailies bringen. Wir hoffen so täglich, auf jeden Fall so täglich wie möglich, und wir hoffen, dass wir es dann täglich hinbekommen. Wenn euch das gefällt, wie am Anfang der Hinweis, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, die wollen wir auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Das dann per PayPal und per Steady. Die Links sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.